ARD.
We are prepared for any other eventuality, even a ground invasion. We are waiting for them because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them.
Der iranische Außenminister demonstriert im US-Fernsehen Stärke. Teheran warte nur darauf, dass die USA Bodentruppen schicken, dann könnten sie was erleben, hat der Minister sinngemäß gesagt.
Gleichzeitig gibt's Meldungen, dass Irans Gegenangriffe weniger werden. Wir sehen uns das gleich genauer an.
Israel und die USA intensivieren ihre Angriffe auf Teheran und andere Ziele im Iran. Was über die Lage in der iranischen Hauptstadt bekannt ist, erfahren wir von unserem Korrespondenten in Istanbul.
Am Mittag ist ein Emirates-Flug aus Dubai kommend in Hamburg gelandet. Gleichzeitig hat die Lufthansa einen Flug nach Riyadh abgebrochen.
Der Krieg bereitet der Schifffahrt immer größere Probleme. Deutsche Unternehmen klagen über dramatische Kostensteigerungen. Lieferkettenstörungen und Preissteigerungen könnten bald bei den Verbrauchern ankommen.
Die Ukraine bietet den USA und den Golfstaaten an, beim Schutz vor Drohnen zu helfen.
Und heute wurde offenbar ein größerer Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine abgeschlossen.
Hallo, ich bin Inken Henkel aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, den 6. März um 16.30 Uhr.
Eine Woche dauert der Krieg jetzt zwischen Israel und den USA auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite. Bisher richten Raketen und Drohnen auf beiden Seiten Zerstörungen an. US-Präsident Trump hat sogar Bodentruppen nicht ausgeschlossen. Und der iranische Außenminister spricht jetzt davon, dass sein Land nur darauf wartet. Wobei ich dazu sagen muss, dass Trump inzwischen gesagt hat, Bodentruppen in den Iran, das sei Zeitverschwendung. In einem Telefoninterview mit NBC News hat er zu verstehen gegeben, dass er derzeit nicht an eine Invasion im Iran denkt.
Und der Iran gibt sich unbeeindruckt, wie wir ja eben von Außenminister Araghchi gehört haben. Diese Stärke, die Iraner nach außen zeigen, wie viel ist denn da wirklich dran? Was ist darüber bekannt, wie die Kräfteverhältnisse momentan wirklich sind?
Das ordnet uns jetzt Sebastian Felser ein. Mit dem Korrespondenten in Istanbul hat vorhin unsere Kollegin Sabine Rhein gesprochen. Und die haben darüber gesprochen, wie sich die Lage in Teheran und anderen iranischen Städten darstellt.
Wir haben Berichte von Angriffen sowohl in der Nacht als auch am Morgen in Teheran. Und auch jetzt bekommen wir Meldungen. Das passt auch dazu, dass Israel vermeldet, in einer neuen Phase des Krieges nun den Bunker der Führung in Teheran, also der eigentlich mal für Ayatollah Ali Khamenei gedacht war, mit 50 Kampfflugzeugen angegriffen zu haben. Das Staatsfernsehen zeigt parallel aus verschiedenen Städten Bilder von Trümmern und Raketeneinschlägen, vor allen Dingen in Wohngebieten und auf Geschäftsstraßen. Eine staatsnahe Stiftung für Veteranen, da sind die Zahlen immer mit Vorsicht zu genießen, aber die nimmt inzwischen eine Opferzahl von 1200 getöteten Menschen in Iran. Der Alltag ist ziemlich ins Stocken geraten. Also das Internet ist gesperrt, die Universitäten haben die vorlesungsfreie Zeit vorgezogen und gleichzeitig behauptet die Führung weiter, noch über fortschrittliche Raketen zu verfügen und verbreitet entsprechende Bilder, zum Beispiel auch einer Rakete, die in den Himmel steigt. Auch dazu passt ein Stück weit zumindest, also wir müssen hier immer ein bisschen gucken, was sagt die eine Seite, was sagt die andere Seite, dass die US-Streitkräfte berichten, bunkerbrechende Waffensysteme einzusetzen, um unterirdische Arsenale noch zu erreichen. Und gleichzeitig ist es eben wahnsinnig schwierig, gerade zum Beispiel mit Blick auf Israel, da hat der staatliche Rundfunk heute verbreitet einen Screenshot der Times of Israel mit der Überschrift "Iran's Cluster Missiles are spreading destruction across Israel". Also übersetzt, Irans Streubomben haben in ganz Israel Zerstörung verbreitet. Ja, und wenn wir dann selber gucken auf der echten Times of Israel, dann finden wir sogar diesen Artikel, der erzählt aber eigentlich, wie diese Streumunition zwar zum Einsatz gekommen ist, aber überhaupt keine großen Schäden verursacht hat.
Streubomben auf Israel, die widersprüchlich beschrieben werden. Und was weiß man darüber, wie die Lage in Israel eine Woche nach Kriegsbeginn ist?
Das hat Sabine Rhein unseren Korrespondenten in Tel Aviv gefragt, Jörg Poppendick. Er fasst die letzten Ereignisse zusammen und geht auch genauer auf die Sache mit der Streumunition ein.
Die Menschen in Israel hatten eine vergleichsweise ruhige Nacht, vor allem im Vergleich eben zu den vorherigen Tagen. Nach 23 Uhr gab es keinen Alarm. Den ersten, den es dann gab heute, das war heute Vormittag, da gab es eine Angriffswelle aus dem Iran. Da heulten die Sirenen im Norden und im Zentrum des Landes, im Großraum Tel Aviv, da wo ich mich aufhalte, und auch im von Israel besetzten Westjordanland. Es wurden wohl keine Menschen verletzt. Alle Raketen konnten in der Luft zerstört werden oder sind irgendwo im freien Feld niedergegangen. Es gibt allerdings Berichte, dass der Iran bei diesem Angriff heute Vormittag Streumunition eingesetzt hat. Das ist noch nicht offiziell bestätigt, aber das hat der Iran beispielsweise ja auch im vergangenen Jahr bei dem Krieg getan. Und das ist belegt. Und das Problem bei dieser Art Munition ist ja, dass diese vielen kleinen Bomben auf einem sehr großen Bereich niedergehen. Die überfordern auch die Raketenabwehr, die israelische, durch einfach diese schiere Masse. Und die sind einfach auch eine große Gefahr für die Zivilbevölkerung, weil einige von denen, die explodieren eben nicht. Das sind Blindgänger, die dann irgendwo in der Gegend rumliegen.
Später in diesem Gespräch erwähnt Jörg Poppendick noch, dass die stärksten Angriffe auf Israel an den ersten beiden Tagen des Kriegs stattgefunden haben. Es scheint also tatsächlich so zu sein, dass der Iran in seinen Attacken nachlässt. Der US-Kommandeur Admiral Cooper hat gesagt, dass die Attacken mit ballistischen Raketen um 90% zurückgegangen sind und die mit Drohnen um 83%.
Betrifft das die Angriffe auf Israel oder auch die Schläge gegen die arabischen Staaten am Golf?
Naja, auf jeden Fall hat es wieder so einige Angriffe in der Golfregion gegeben. Dazu habe ich einen Überblick gefunden, den Sabina Mattei aus dem ARD-Studio Kairo zusammengestellt hat, mit den neuesten Angriffen, die der Iran vor allem auf US-Stützpunkte in den Golfstaaten gestartet hat.
In Katar wurde am frühen Morgen ein Drohnenangriff auf den größten US-Stützpunkt im Nahen Osten abgewehrt. Die Einwohner von Dubai erhielten Warnungen vor Raketenangriffen. In Bahrain wurden Wohnhäuser und ein Hotel in der Hauptstadt Manama beschädigt. Saudi-Arabien fing eine Drohne über dem Nordosten der Hauptstadt Riad ab. Ein Drohnenangriff auf ein Ölfeld im irakischen Kurdistan, das von einer US-Firma betrieben wird, wurde zunächst mit dem Iran verbündeten irakischen Milizen zugeschrieben.
Immer noch wollen tausende Touristen schnellstmöglich weg aus dem Krisengebiet. Gibt es denn da Fortschritte?
Ja, auf jeden Fall. Heute ist ein zweiter Evakuierungsflug in Frankfurt gelandet. Gleichzeitig nehmen die Airlines erste Linienflüge wieder auf. Allerdings hat die Lufthansa heute einen Linienflug von München nach Riad in Saudi-Arabien abgebrochen und nach Kairo umgelenkt.
Aus Sicherheitsgründen nehme ich an?
Genau. Und derartige Situationen wird man wohl in den nächsten Wochen noch öfter erleben. Lufthansa-Chef Spohr hat in Frankfurt ausdrücklich gesagt, Sicherheit geht vor.
Der Flugverkehr läuft also schleppend wieder an, anders als der Schiffsverkehr, oder?
Stimmt, das ist ein großes Problem für die Schifffahrt, dass die Straße von Hormus zu ist. Der Schiffsverkehr ist dort seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran praktisch zum Erliegen gekommen. Laut neuesten Meldungen sind schon mehrere Schiffe angegriffen worden. Kein Wunder, dass die Versicherungsprämien daraufhin sprunghaft gestiegen sind. Und die Reedereien sind nicht bereit, ihre Schiffe und Besatzungen zu riskieren.
Wie muss ich mir das vorstellen? Sind da jetzt gar keine Schiffe mehr unterwegs?
Naja, doch, einige stecken da wohl fest. Ungefähr 20.000 Seeleute sollen da festsitzen, wie die Internationale Schifffahrtsorganisation mitgeteilt hat. Die zweitgrößte Reederei der Welt, Maersk, hat die Verbindungen in den Nahen Osten eingestellt.
Das hat doch bestimmt auch Auswirkungen auf deutsche Unternehmen.
Allerdings, und zwar erhebliche. Die Preise für Seefracht sind wohl innerhalb weniger Tage enorm gestiegen. Das sagt der Bundesverband Spedition und Logistik. Und die gestörten Lieferketten und auch die Preissteigerungen werden sich vermutlich bald auch für die Verbraucher bemerkbar machen. Damit rechnet jedenfalls der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Huster.
Auf die Ukraine schauen wir heute mal aus einem etwas anderen Blickwinkel. Das Land mischt sich nämlich quasi ein in den Nahostkrieg, in dem es seine Expertise anbietet.
Ja, genau. Die Ukraine hat ja reichlich Erfahrung mit Drohnen. Auch heute gab es wieder wie jeden Tag Angriffe mit diesen ferngesteuerten Waffen, nämlich 140. Präsident Zelensky hatte Ländern der Golfregion wegen der vielen Angriffe mit iranischen Drohnen die Hilfe von ukrainischen Experten bei der Abwehr der Flugobjekte angeboten.
Ja, und jetzt sollen auch die USA um Unterstützung beim Schutz gegen Drohnen gebeten haben, heißt es. Wie kann das denn vor sich gehen?
Das hat Tobias Dammers, der für die ARD in Kiew ist, auf Tagesschau 24 so erklärt.
Sie könnte unterstützen mit Equipment, zum Beispiel mit diesen Abfangdrohnen, die auch in der Ukraine gebaut werden, mit Know-how und Erfahrung, weil eben hier schon sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt worden ist im Kampf gegen diese russischen oder russisch-iranischen Shahed-Drohnen, die ja vor allen Dingen auch aus iranischer Produktion gekommen sind und vielleicht auch mit Personal. Die USA haben offenbar auch angefragt, das hat Präsident Zelensky gesagt. Und dieser Bitte konnte sich die Ukraine offenbar auch nicht verwehren und sieht darin vielleicht auch eine Chance, die USA positiv zu stimmen, wieder auf die eigene Seite zu ziehen. Und offenbar ist es so, dass nun Schritte eingeleitet werden, um auch Personal zu entsenden oder die Präsenz von Personal sicherzustellen, wie es das Präsidialamt formuliert hat. Was genau das heißt, ob jetzt ukrainische Soldaten vor Ort helfen sollen oder aus der Ferne oder Erfahrungen teilen sollen, das ist noch nicht ganz klar. Aber es ist schon beachtlich, dass nun, nachdem die Ukraine mehrere Jahre lang den Westen darum gebeten hat, den Luftraum zu sichern, nun andersrum gefragt wird, was die Ukrainer beisteuern können, um im Nahen Osten die westlichen Truppen, aber auch die Golfpartner zu unterstützen.
Und das werden sie wohl auch tun. Selenskyj hat mitgeteilt, dass er Anweisungen gegeben hat, die notwendigen Mittel bereitzustellen und die Präsenz ukrainischer Spezialisten zu gewährleisten.
Und eine eindeutig gute Nachricht hat Selenskyj heute auch noch verbreitet.
Ja, auf X schreibt er, dass weitere 300 ukrainische Soldaten aus russischer Gefangenschaft nach Hause zurück sind.
Das war im Rahmen eines Austauschs, oder? Das hat es ja schon mehrmals gegeben.
Genau. 500 russische und 500 ukrainische Soldaten wurden diesmal, nämlich also gestern und heute, ausgetauscht. Die meisten waren seit über einem Jahr in Gefangenschaft und einige sogar seit 2022. Und Selenskyj hat dann noch emotional angefügt, ich danke allen, die daran gearbeitet haben, dieses Ergebnis zu erzielen. Ich bin den Vereinigten Staaten für ihre Vermittlung dankbar. Wir erinnern uns an alle und wir müssen alle unsere Leute nach Hause holen.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz. Bei mir im Studio war Inken Henkel aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse. Und in der kommenden Woche gibt es ja eine Umstellung. Wir starten offiziell mit dem Podcast Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Dort bekommt ihr weiterhin verlässlich die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Außerdem beleuchten wir Hintergründe, bieten Analysen und fragen nach Perspektiven. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid bei Machtfragen, dem täglichen Podcast über militärische Lagen und sicherheitspolitische Fragen. Im Internet findet ihr uns auch schon unter dem neuen Namen.